Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser Abendstunde und freue mich sehr, dass Gott uns erneut die Möglichkeit gewährt, zusammenzukommen, um gemeinsam in sein Wort zu schauen, um gemeinsam Worte des ewigen Lebens zu hören. Wir wollen fortfahren in der Predigtreihe der Offenbarung und ich lade euch gemeinsam mit mir ein, die Offenbarung aufzuschlagen, das 7. Kapitel, die Verse 9 bis 17 wollen wir heute gemeinsam studieren. Offenbarung Kapitel 7, die Verse 9 bis 17. Wir werden die Verse lesen und im Anschluss zum Gebet aufstehen. Hier berichtet Johannes weiter von der Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat, nachdem er die Offenbarung der 144.000 Versiegelten aus jedem Stamm der Söhne Israels bekommen hat, lesen wir weiter in Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, Amen, der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Amen. Lass uns zum Gebet gemeinsam aufstehen. Großer Gott, du bist wahrhaftig würdig, Lob und Preis und Dank und Anbetung von uns entgegenzunehmen. Denn du bist es, der diese Erde geschaffen hat. Du bist es, der über diese Erde regiert. Und das Lamm, dein Sohn, hat uns mit seinem Blut erkauft und erworben, dass wir König und Priester sein und mit ihm gemeinsam herrschen werden in Ewigkeit. Und wir loben und preisen dich auch an diesem Abend für diese Güte und für diese Gnade, die du uns erwiesen hast, für deine Kraft und für deine Stärke, die in dem Geschaffenen wahrgenommen wird, aber vor allen Dingen auch in der Erlösung von Sündern. Und wir danken dir auch für diesen Text, der uns offenbart, wie es einst in der Ewigkeit aussehen wird. Und wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist in diese Wahrheit leitest und ermutigst und uns stärkst, auf dieser Erde würdig zu wandeln, im Blick auf die Ewigkeit, damit wir all das, was auf uns zukommt, in Kauf nehmen und erdulden können, geduldig, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Wir haben letzte Woche gesehen und wir werden immer wieder neu sehen in der Offenbarung, dass Gott inmitten seines Zornes seiner Gnadenerweise gedenkt. Inmitten der Gerichte Gottes wird auch die Gnade Gottes offenbart. Inmitten seines Zornes, wo er die Gottlosen für ihre Gottlosigkeit richtet, gedenkt er seines Gnadenbundes und schenkt all denjenigen Gnade, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat und die im Glauben zu ihm Buße tun und sich zu ihm bekehren und sich zu ihm hinwenden. Und dies wird vor allen Dingen auch in der Offenbarung Kapitel 7 sichtbar. Hier gedenkt Gott an seinen Gnadenbund, vor allem in Bezug auf sein Volk Israel, aber auch auf Heiden. Hier in Kapitel 7 sehen wir und offenbart Gott sein Herz, hier offenbart Gott seine Gedanken in Bezug auf sein Volk, aber auch in Bezug auf alle Nationen der Erde. Denn wir haben bereits gesehen, letzte Woche in Offenbarung Kapitel 7, die ersten 8 Verse, wie Gott seinen Gnadenbund an Israel gedenkt und wie er in der Drangsalszeit sein Volk wieder anfängt zu sammeln und wie er die Erstlinge seines Volkes, 144.000, versiegelt und zu einem bestimmten Dienst beruft und aussenden wird. Und jetzt in den Versen 9 bis 17, die wir eben gelesen haben, sehen wir eine zweite Volksmenge, die die Gnade Gottes bekommen. Nämlich eine Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Sprachen. Also die Heiden werden genauso von Gott begnadigt werden. Wir haben gesehen, in Kapitel 6, Vers 17 stellen die Gottlosen, über die der Zorn Gottes kommt, diese interessante Frage: Wer vermag zu bestehen vor dem großen Tag des Zornes Gottes? Und hier antwortet Gott: Wer vermag zu bestehen? Diejenigen, die aus eigener Kraft Gottes Gunst erwerben, diejenigen, die einen tapferen Märtyrertod sterben, die werden von Gott bewahrt werden? Nein. Diejenigen, die Gott versiegelt, diejenigen, die Gott erwählt aus seinem Volk, aber auch die Nationen und die Heiden, die durch das Blut des Lammes erkauft und gewaschen wurden, diese werden von Gott bewahrt werden. Und wir haben letzte Woche schon diesen krassen Unterschied gesehen zwischen den ersten 8 Versen des 7. Kapitels und jetzt die Verse, die wir heute gelesen haben, zwischen dem Volk Israel und den Nationen. In Kapitel 7, Vers 4 redet Johannes nämlich von einer gezählten Menge, nämlich 144.000. Hier in Kapitel 7, Vers 9 redet Johannes von einer ungezählten Menschenmenge. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 4 redet Johannes von Juden aus jedem Stamm Israels. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 redet Johannes von Nationen aus allen Stämmen. Schaut mal, Vers 4 heißt es: Versiegelt aus jedem Stamm der Söhne Israels. Vers 9 heißt es: Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen, aus mehreren Stämmen. Und wir haben auch gesehen, in Kapitel 7, Vers 4 redet Johannes von versiegelten Personen, die auf der Erde sind, die einen Dienst auf der Erde haben. In Kapitel 7, Vers 9 redet Johannes von Erlösten aus den Heiden, die im Himmel sind. Hier sehen wir also diesen starken Unterschied zwischen den Juden und zwischen den Heiden in der Drangsalszeit. Hier sehen wir, wie Gott seinen Gnadenbund gedenkt gegenüber seinem Volk Israel und auch gegen den Nationen auf dieser Erde. Und wir haben letzte Woche gesehen, eine kurze Wiederholung, dass diese 144.000 aus dem Stamm Israel versiegelt wurden. Und sie wurden zu einem bestimmten Zweck versiegelt, aus zwei bestimmten Zwecken, um genau zu sein. Zuerst, Gott hat diese 144.000 versiegelt, damit sie unter Gottes besonderem Schutz stehen werden. Wenn dann diese Gerichte Gottes ausgegossen werden durch das siebte Siegel, durch die Posaunen und durch die Schalengerichte, in dieser Zeit wird Gott diese 144.000 Versiegelte aus dem Stamm Israel behüten. Der Zorn Gottes, die Gerichte Gottes werden diese 144.000 nicht treffen. Das lesen wir unter anderem in Offenbarung 9, Vers 4, wo Gott sagt: Beschädigt diejenigen, die nicht das Siegel Gottes haben. Und diejenigen, die das Siegel Gottes haben, sie werden nicht beschädigt werden von Gottes Gericht. Und der zweite Zweck, was uns zeigen soll, dass diese 144.000 versiegelt wurden, ist: Sie sind Gottes Besitz, sie sind Gottes Eigentum. Sie werden von Gott gebraucht zu einem bestimmten Zweck. In Offenbarung 14, die ersten 5 Verse, wird uns gezeigt, dass diese 144.000 aus dem Volk Israel Jungfrauen sind, dass sie die Erstlinge sind aus dem Volk Israel und dass sie heilig leben auf dieser Erde und dass Gott sie aussenden wird, damit alle Nationen das Evangelium gepredigt wird, durch diese 144.000 in der Drangsalszeit. Wisst ihr, es ist interessant, Gott hat sein Volk Israel im Alten Testament bereits erwählt und erlöst, damit das Volk Israel ein Licht unter den Nationen sei, nicht wahr? Das Volk Israel sollte ein heiliges Leben leben, sie sollten unter Gottes Ordnung leben, sie sollten seine Gebote halten, damit die Nationen um sie herum ihr Leben sehen und sich zu diesem Gott, zu dem einzigen und zu dem lebendigen Gott bekehren. Leider sehen wir in der Geschichte Israels, dass das Volk Israel versagt hat, dass das Gegenteil der Fall war, dass eigentlich das Volk Israel oftmals schlimmer war als die Heiden, schlimmer war als die Nationen. Doch hier können wir sehen, in der Zukunft, in der Drangsalszeit, ermöglicht Gott seinem Volk eine zweite Chance, Licht unter den Nationen zu sein. Und dieses Mal wird Gott sein Volk Israel dazu gebrauchen, wirklich Licht zu sein. Durch diese 144.000, durch das Volk Israel, wird Gott sein Segen und sein Evangelium bis an die Enden der Erde bringen. Und in dieser Zeit wird sich das erfüllen, was uns bereits in Genesis 12, Vers 3 versprochen wurde. Dort wird zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nun, in ihm, also in Abraham oder in dem Samen Abrahams, in Jesus Christus, werden jetzt schon gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber ich denke, in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt wird dieser Segen wirklich alle Volksstämme, alle Nationen erreichen. Dort wird sich diese Verheißung letztendlich erfüllen. In dieser Zeit, wo Gott sein Volk wiederherstellen wird, wird auch vor allem das in Erfüllung gehen, was Jesus in Matthäus 24, Vers 14 gesagt hat. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ja, wir merken jetzt schon, dass das Evangelium gepredigt wird, aber noch nicht auf allen Teilen der Erde. Und ich denke, zu diesem Zeitpunkt der Drangsalszeit wird Gott durch sein Volk dieses Evangelium wirklich zu allen Nationen bringen, und dann wird das Ende kommen. Und hier, so meine ich, wird sich das erfüllen, was uns in Jesaja 49, Vers 6 über den Messias gesagt wird. Dort heißt es, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Hier wird gesagt, der Messias wird die Bewahrten des Volkes Israels wieder zurückholen. Und das wird sich erfüllen in der Drangsalszeit. Dort wird er sein Volk wieder sammeln. Aber nicht nur das, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. In dieser Zeit, wo Christus sein Volk wieder sammeln wird, wird er auch bis an das Ende der Erde die Nationen retten. Und schlussendlich dann, nachdem er den Antichrist und den Teufel gerichtet hat, sein tausendjähriges Reich auf dieser Erde aufbauen, wo er dann gemeinsam mit seinem Volk herrschen wird über diese Erde, und Nationen werden ihn suchen und ihn anbeten, und er wird ein gerechter Herrscher auf dieser Erde sein. Hier sehen wir also in Offenbarung Kapitel 7, dass Gott aus seinem Volk Bewahrte zurückbringt, aber auch Menschen aus den Nationen retten wird. Und all das wird in der Zeit der großen Drangsal geschehen, die über diese Erde kommen wird. Das heißt, eigentlich in dem dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, unter der Regierung des Antichristen, werden sowohl Juden als auch Heiden in großer Zahl gerettet werden. Auch wenn wir auf eine in gewisser Weise düstere Zukunft blicken, wo Gott seinen Zorn ergießen wird und wo Gott seine Gerichte ausgießen wird, dürfen wir sehen, dass Gott rettet, dass Gott Menschen zu sich zieht, dass das Evangelium weiter gepredigt wird und sein Reich weiter gebaut wird. Offenbarung Kapitel 7, Verse 9 bis 17 zeigt uns also eine unzählbare Schar aus den Nationen, aus den Heiden, die aus der großen Drangsal kommen. Das heißt, Christen, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind, und die auch in dieser Zeit gestorben sind, ob auf natürliche Weise oder aufgrund von Märtyrertod oder sonstige Ereignisse. Sie sind in die Drangsalszeit gekommen, haben sich in der Drangsalszeit bekehrt und sind in der Drangsalszeit gestorben und befinden sich jetzt hier im Himmel. Verse 9 bis 17 offenbaren uns den Himmel. Erneut eine Vision aus dem Himmel. Und der Text liefert uns drei wichtige Informationen über diese Überwinder aus der großen Drangsalszeit. Drei wichtige Informationen über diese Personen, die durch die Drangsalszeit gegangen sind und jetzt im Himmel sind. Erstens sehen wir die Aktivität der Überwinder in den Versen 9 bis 12. Und dort sehen wir, dass sie Gott und das Lamm anbeten. Die Aktivität der Überwinder, sie beten Gott und das Lamm an. Zweitens sehen wir die Identität der Überwinder in den Versen 13 und 14. Was ist die Identität? Sie wurden gereinigt durch das Blut des Lammes. Und als drittes sehen wir die Glückseligkeit der Überwinder in den Versen 15 bis 17. Sie werden von dem Lamm geweidet. Sehen wir? Die Aktivität, die Identität und die Glückseligkeit der Überwinder. Und wiederum steht das Lamm im Zentrum. Ihre Aktivität ist, sie beten das Lamm an für die Erlösung. Ihre Identität ist, sie wurden gewaschen durch das Lamm. Und ihre Glückseligkeit ist, sie werden geweidet durch das Lamm in alle Ewigkeit. Das Lamm ist das Zentrum der Offenbarung. Und so wollen wir diese drei Informationen über die Überwinder nun betrachten, um ermutigt zu werden über Gottes Heilshandeln, um ermutigt zu werden zu sehen, Gott liebt es zu retten. Gott liebt es, verlorene Sünder zu rufen und sie zu waschen in dem Blut seines Lammes. Und wie diese Überwinder und wie wir alle, wenn wir in dem Blut des Lammes gewaschen wurden, in alle Ewigkeit dem Lamm und Gott auf dem Thron die Ehre geben für das, was sie an uns getan haben, in alle Ewigkeit. Nun lasst uns zu dieser ersten Information kommen, die Aktivität der Überwinder, Verse 9 bis 12. Hier heißt es, nach diesem sah ich und siehe, nach diesem sah ich, läutet eine neue Vision ein, aber diese Vision ist eng verknüpft mit der, die Johannes zuvor gesehen hat. Zuerst hat er diese 144.000 versiegelt, die durch Gottes Gnade gerettet wurden. Und jetzt nach diesem sieht er eine unzählbare Schar, die durch Gottes Gnade und durch das Blut des Lammes gewaschen wurde. Und Johannes sagt hier, und siehe. Und wir haben immer wieder dieses Wort siehe in der Offenbarung, wurde uns dieses Wort begegnet. Und dieses Wort beschreibt einfach ein überwältigendes Staunen. Siehe, ein anbetendes Staunen, ein atemberaubendes Staunen. Siehe, was führt Johannes zu diesem Staunen? Was führt ihn zu dieser Aussage? Siehe, haltet für einen Moment inne und schaut, was hier passiert. Ihn versetzt die Tatsache ins Staunen, dass er eine Volksmenge sieht, die kein Mensch zählen kann, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, die erlöst wurden durch das Blut des Lammes. Eine unzählbare Schar. Wir haben bereits von dieser unzählbaren Schar aus allen Stämmen und Nationen gehört, nicht wahr? In Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, wo die 24 Ältesten und die vier Wesen dieses Lied singen. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Hier hat Johannes nur gehört, was die vier Wesen gesungen haben. Und jetzt hier sieht er diese unzählbare Schar, die erkauft wurde durch das Blut des Lammes. Und ich denke, in der Lage, in der Johannes sich befunden hat, musste diese Vision, das, was er dort gesehen hat, so überwältigend für ihn gewesen sein. Denn wir haben die sieben Sendschreiben gelesen. Bei fünf von den sieben Gemeinden sah es nicht sonderlich gut aus. Sie litten unter Verfolgung oder auch unter Irrlehre und sonstigen Problemen. Und hier sieht Johannes eine unzählbare Schar, die Braut Christi, die erlöst wurde. Und das ermutigt ihn. Und das führt ihn dazu zu sagen, siehe, das führt ihn zu diesem Staunen. Nun, wo befindet sich diese unzählbare Volksmenge? Hier heißt es, und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Das heißt, diese Personen sind vom Glauben ins Schauen übergegangen. Diese Personen befinden sich nicht mehr auf der Erde. Diese Personen leiden nicht mehr unter der Sünde. Sie leiden nicht mehr unter dem Druck der Welt. Sie leiden nicht mehr unter dem Fall, unter dem Fluch der Sünde, sondern sie befinden sich nun in der Gegenwart Gottes. Sie sind vom Glauben ins Schauen übergegangen. Nun sehen sie den Thron. Nun sehen sie das Lamm. Nun sehen sie den, an den sie geglaubt haben. Nun sehen sie den sie geliebt haben. Nun sehen sie den, dem sie gefolgt sind, für den sie höchstwahrscheinlich gestorben sind. Nun sehen sie den, der für sie gestorben ist und sie gewaschen hat durch sein Blut. Hier heißt es, dass sie vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Und wir haben gesehen, der Thron beschreibt Herrschaft, beschreibt Macht, beschreibt Gewalt und Majestät. Nun sehen sie Gottes allumfassende Herrschaft und Macht in seinem vollen Umfang und sie sehen das Lamm. Sie sehen ihren Erlöser. Nun, in welchem Zustand befinden sich diese Menschen, diese unzählbare Volksmenge? Sie sind bekleidet mit weißen Gewändern und Palmenwaren in ihren Händen. Weiße Gewänder, sie stehen gerechtfertigt vor Gott. Sie stehen nicht als Sünder vor Gott, sondern sie stehen als Gerechtfertigte vor Gott. Und ihre Rechtfertigung haben sie nicht erst nach ihrem Tod im Himmel verdient oder bekommen. Ihre Rechtfertigung, ihre Gerechtigkeit haben sie bereits auf der Erde empfangen durch den Glauben an Jesus Christus. Wisst ihr, unser Glaube heute und hier rechtfertigt uns, auf dass wir einst weiße Gewänder im Himmel bekommen. Nicht nach dem Tod. Wenn ein Mensch auf dieser Erde nicht an Gott oder an Jesus Christus geglaubt hat und danach stirbt, kann er nicht mehr gewaschen werden durch das Blut des Lammes. Er kann kein weißes Gewand mehr von Gott bekommen. Jetzt und hier wird uns durch den Glauben an Jesus Christus seine Gerechtigkeit übertragen, auf dass wir dann einst, wenn wir von dieser Erde in das Jenseits gehen, in die Ewigkeit, von Gott ein weißes Gewand bekommen. Aufgrund des Verdienstes Jesu Christi am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Und sie hatten Palmzweige in ihren Händen. Palmen oder Palmzweige wörtlich übersetzen. Solche Palmzweige begegnen uns auch immer wieder im Alten Testament. Und diese Palmzweige sind immer im Kontext oder in Bezug auf Gottes Rettung und Gottes Erlösung. Beim Laubhüttenfest zum Beispiel gedachten die Juden an die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten. Und zu diesem Fest sollten sie Palmzweige sammeln. Das lesen wir in 3. Mose 23, Vers 40. Und diese Palmzweige waren ein Zeichen für die Erlösung. Diese Palmzweige waren ein Zeichen des Sieges. Diese Palmzweige waren auch ein Zeichen der Freude. Sie dachten an die Erlösung aus Israel. Sie dachten an den Sieg, den sie errungen haben durch Gottes Kraft. Und sie freuten sich an diesem Sieg. Sie freuten sich an dieser Errettung. Das symbolisieren diese Palmzweige. Und genau diese Palmzweige wurden von dieser Volksmenge gesammelt und auch in die Luft gehoben, als Jesus Christus zu seinen Lebzeiten auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten ist, nicht wahr? Und dann lesen wir in Johannes 12, Vers 13, wie diese Volksmenge mit den Palmzweigen in ihren Händen singen oder rufen: Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Sie empfingen ihren König mit Freude und Lobgesang und Palmzweigen in ihren Händen. Sie glaubten, dass Jesus Christus der König sei, der Messias sei, dass er den Sieg, dass er die Rettung bringen wird über ihre Knechtschaft. Das heißt, diese Palmzweige in den Händen der Erlösten symbolisieren ihre Anbetung gegenüber ihrem König und gegenüber ihrem Erlöser. Diese Palmzweige in ihren Händen symbolisieren ihre Freude über den Sieg, den er errungen hat am Kreuz. Sie symbolisieren die Freude über die Erlösung, die sie empfangen haben aus lauter Gnade. Sie stehen mit weißen Gewändern, mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet und mit Palmzweigen in ihren Händen und sie beten ihren König an und sie beten ihren Erlöser an. Das ist ihre Handlung. Und das Herrliche hier ist, dass diesem Lobpreis, die Engel sich anschließen. Schaut, was wir in Vers 10 lesen. Und sie, also die Erlösten, rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das, was sie durch die Palmzweige zum Ausdruck gebracht haben, kommt jetzt auch durch ihre Stimme zum Ausdruck. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei Gott und dem Lamm. Gott, der Vater, hat in Ewigkeit einen Plan, gemeinsam mit seinem Sohn und dem Geist, erdacht, die Menschheit zu erlösen. Und das Lamm wurde dann schließlich Mensch und hat diesen Plan ausgeführt, ist stellvertretend für unsere Sünde gestorben und aufgefahren zum Vater, nachdem er aufgestanden ist aus den Toten. Und er hat seinen Geist gesendet. Und deswegen gebührt Gott und dem Lamm alle Ehre für das Heil. Und diesem Lobpreis schließen sich die Engel an in den Versen 11 bis 12. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Hier haben wir wieder diese Szene vor dem Thron, was vor dem Thron passiert. Und wir haben bereits in Kapitel 4 und 5 gesehen, dass Johannes zuerst einen Thron sah und den, der auf dem Thron saß. Und dann hat Johannes 24 Älteste um den Thron sitzen sehen und die vier lebendigen Wesen, die um den Thron herum waren. Und dann hat er das Lamm in der Mitte des Thrones gesehen. Und diese Szene kommt ihm wieder vor Augen, mit dieser unzählbaren Schar der Erlösten. Und jetzt heißt es hier, alle Engel, Vers 11, standen um den Thron und fielen auf ihr Angesicht. Das heißt, mit allen Engeln meint er, alle erschaffenen Himmelswesen, die von Gott erschaffen wurden, standen vor dem Thron und fielen nieder und stimmten in das Lob dieser Erlösten ein. Und sie sagen interessanterweise in Vers 12 vor ihrem Lobpreis Amen und nach ihrem Lobpreis wieder Amen. Das heißt, ihr Lobpreis ist in ein Amen geschlossen. Was uns deutlich zeigen will, wir stimmen dem zu, was die Erlösten gesagt haben, und wir stimmen dem zu, was wir gesagt haben. Ihm allein sei die Ehre und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In Vers 12 lesen wir 7 Bezeichnungen, wie sie Gott anbeten und ihn preisen. Der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir haben gesehen, dass uns diese siebenfache Doxologie, diese siebenfache Anbetung immer wieder in der Offenbarung begegnet, was uns einfach aufzeigen will, das ist ein vollumfängliches Lob, eine vollumfängliche Anbetung gegenüber Gott. Diese Engel fallen vor ihm nieder und beten Gott an, dass er König ist und dass er Erlösung gewirkt hat. Amen. So sei es. So soll es sein. Geschwister, uns begegnet hier uns eine Szene im Himmel, wie die Erlösten, wie die Überwinder aus der Drangsalszeit Gott anbeten. Aber ich glaube, auch wenn im Kontext es hier um die Erlösten aus der Drangsalszeit geht, wir werden alle genau das tun, was hier geschrieben steht. Wir werden Gott und Christus anbeten, ihn als König preisen und ihn als unseren Erlöser erheben, in alle Ewigkeit. Und die gesamte Himmelswelt wird einstimmen in dieses Lob. Interessanterweise werden wir nicht in das Lob der Engel einstimmen, sondern die Engel werden in das Lob von den Menschen einstimmen, denn uns wurde Erbarmung widerfahren, uns wurde Erlösung dargebracht, für uns ist Jesus am Kreuz gestorben, nicht für die Engel. Die Engel werden ihn für unsere Erlösung in alle Ewigkeit anbeten. Sollten wir, die wir jetzt auf der Erde leben, nicht schon genau diese Einstellung haben, die wir in Ewigkeit haben werden? Unserem König zu dienen, ihn als König anzuerkennen und ihn für die Erlösung anzubeten und dafür zu danken? Indem wir unseren König betrachten und indem wir die Erlösung betrachten, sollte unser Herz zur Ruhe kommen, sollte unser Herz in Dankbarkeit und Freude ausbrechen, in Anbetracht dessen, was wir waren, was wir jetzt sind. Denn das, was uns hier gezeigt wird, diese weißen Gewänder, die sie anhaben, die haben wir jetzt schon. Wir sind gerecht vor Gott. Wir haben jetzt schon weiße Gewänder. Wir sind jetzt schon mit Christus in den himmlischen Örtern. Das Einzige, was uns unterscheidet zwischen den Erlösten, ist, dass sie nicht mehr unter der Sünde leiden, dass sie nicht mehr unter dem Fluch, unter der Last der Sünde leiden, sondern dass sie jetzt in der Gegenwart Gottes verherrlicht sind und ihm einen vollkommenen Lob darbringen können. Und nachdem Johannes uns gezeigt hat, was die Überwinder tun, nämlich das Lamm anbeten für ihre Erlösung, fährt er fort und zeigt uns die Identität dieser Überwinder auf in den Versen 13 und 14. Die Identität der Überwinder. Hier heißt es, und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Hier begegnet uns eine sehr interessante Frage von einem der 24 Ältesten. Und es ist nicht so, dass der Älteste die Antwort auf diese Frage nicht kennt und dass er erhofft, von Johannes eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Vielmehr will dieser Älteste Johannes und seine Leser zum Nachdenken anregen. Mit dieser Frage will er Johannes und seine Leser dazu anregen, selber nachzudenken, selber zu ergründen, wer sind diese Erlösten? Zu wem gehört diese Volksmenge? Woher kommt diese Volksmenge? Sie, manchmal stellen wir auch unserem Gegenüber eine Frage, nicht weil wir von ihm die Antwort wissen wollen, sondern weil wir ihm zum Nachdenken anregen wollen, nicht wahr? Und genau das finden wir auch hier in der Offenbarung. Und solche Dialoge zwischen zum Beispiel diesem Ältesten und Johannes oder auch manchmal in den prophetischen Schriften sehen wir auch, dass Gott dem Propheten eine Frage stellt. Und diese Dialoge sollen einfach nur dazu dienen, dass wir zum Nachdenken angeregt werden. Und dass Gott dann im Anschluss auch die Antwort auf diese Frage gibt. Das heißt, diese Fragen sollen uns Gewissheit geben, Klarheit geben über das, was hier passiert ist. Diese Fragen sollen dazu dienen, dass wir nicht herumspekulieren, wer sind diese 24 Ältesten, sondern Gott will uns Klarheit geben, wer diese Überwinder aus der großen Drangsal sind. In Vers 14 heißt es dann, Johannes sprach zu diesem Ältesten und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Er demütigt sich und sagt ihm, du weißt es, sag mir die Antwort. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Hier haben wir zwei wichtige Informationen. Erstmal ihre Herkunft und dann ihre Identität. Woher kommen diese Überwinder? Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Das ist die Herkunft. Das ist der Ort, von dem diese Überwinder kommen. Und die Bibel lehrt uns an mehreren Stellen, dass wir als gläubige Christen durch viele Drangsale in das Himmelreich eingehen müssen. Wir haben auch in den 7 Sendschreiben gelesen und gelernt, wie diese Drangsale aussehen können. Unterschiedlich. Sie können darin aussehen, dass wir durch Prüfungen gehen, dass wir durch Verfolgung gehen, dass wir mit Irrlehre zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Es gibt vielerlei Arten von Drangsalen, durch die wir Christen gehen müssen, um am Ende in das Reich Gottes zu kommen. Aber hier spricht Johannes bzw. einer dieser 24 Ältesten von einer ganz speziellen Drangsal, von einer bestimmten Drangsal. Und das wird durch den Artikel der deutlich. Hier heißt es, diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Wenn Johannes einfach nur sagen wollte, dass hier die Überwinder von all den Zeitaltern der Gemeinde sind, von all den Jahren, wo die Christen durch Drangsale gehen müssten, dann hätte der Älteste auch sagen können, diese sind die, die aus großen Drangsalen gekommen sind. Aus großen Drangsalen, Mehrzahl. Nein, der Älteste sagt hier deutlich, ihm ist es wichtig, dies hervorzuheben. Diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und wir wissen, was diese große Drangsal ist. Daniel 12, Vers 1, aber auch Jesus in Matthäus 24 sagt uns, dass es eine Drangsal auf dieser Erde geben wird, wie sie zuvor noch nie auf dieser Erde gewesen ist. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass der Älteste hier von dieser großen Drangsal, von diesen 7 Jahren Trübsal, der 70. Jahrwoche des Propheten Daniel redet. Und in dieser großen Drangsal werden Menschen zum Glauben kommen und sie werden sterben und sie werden in den Himmel kommen. Denn hier heißt es, diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und dieses Wort kommen steht im Präsens, was andeutet, dass es eine andauernde Handlung oder Vorgehensweise sein wird. Das ist ein fortwährendes Kommen. Johannes sieht hier eine Volksmenge, deren Zahl sich immer weiter vermehrt. Das heißt, in der Drangsalszeit werden kontinuierlich Christen sterben und zu dieser großen Volksmenge hinzugefügt werden. Nun, letzte Woche kam die Frage auf, handelt es sich hier ausschließlich um Märtyrer, weil ich es so erwähnt hatte. Danke für die Anmerkung. Ich habe mir nochmal darüber Gedanken gemacht. Der Text sagt offensichtlich nichts darüber aus, ob es Märtyrer sein werden. Wir haben in diesem Text keine explizite Aussage, dass die, die aus der großen Drangsal kommen werden, aufgrund ihres Glaubens getötet werden. Aber im Kontext der Offenbarung glaube ich oder gehe ich davon aus, dass die meisten derer, die in der Drangsalzeit sterben werden, den Märtyrertod sterben müssen. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 6, Vers 11, am Ende von Vers 11, nachdem die Märtyrer ihre Gebete zu Gott geschickt haben, antwortet Gott ihnen und sagt, und es wurde ihnen jedem ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Wir lesen auch in Offenbarung 13, Vers 15, dass all diejenigen, die das Tier und das Bild des Tieres nicht anbeten werden und die das Mal des Tieres nicht annehmen werden, getötet werden. Wir lesen viele Berichte aus der Offenbarung, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens getötet werden. Ich will nicht leugnen oder ich kann auch nicht leugnen, dass es mit Sicherheit auch natürliche Tode geben wird in der Drangsalzeit aufgrund von Krankheit oder sonstige Dinge. Aber ich denke, die meisten, die durch die Drangsal gehen und sterben werden, werden einen gewaltsamen oder auch einen Märtyrertod sterben müssen. Das ist also ihre Herkunft. Sie kommen aus der großen Drangsalszeit, aus diesen 7 Jahren, kontinuierlich. Und was ist ihre Identität? Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das ist ihre Identität, verbunden mit Christus. Gewaschen durch das Blut Jesu, so wie wir bereits in Kapitel 7, Vers 9 gelesen haben. Wisst ihr, im Alten Testament war das Opfern von Tieren, das Blutvergießen von Tieren eine Praxis und eine Handlung, um stellvertretend für die Sünde der Person, die das Tier bringt, die Sünde der Person reinzuwaschen. Ohne Blutvergießung gibt es keine Sündenvergebung. Das lehrt uns der Hebräerbriefschreiber. Aber der Hebräerbriefschreiber erklärt uns auch eindeutig und klar, dass das Blut von Stieren und von Böcken niemals die Kraft hat, die Sünde, die so tief eingebrannt ist im Herzen und im Leib des Menschen, reinwaschen kann. Es war nur ein Bild. Und der Hebräerbriefschreiber beschreibt uns, dass Jesus Christus ein für alle Mal ein Opfer dargebracht hat, ein einziges Opfer. Und er hat sein Blut vergossen, um all diejenigen reinzuwaschen, die im Glauben zu ihm kommen. Das ist die Identität der Überwinder. Und das wird dein und meine Identität sein im Himmel. Wisst ihr, die Überwinder werden nicht im Himmel sein, weil sie so mutig waren, weil sie sich zu Christus gestellt haben und ihn bezeugt haben und dafür geköpft wurden oder verbrannt wurden oder geschlachtet wurden. Durch ihren Heldentod haben sie nicht ihre Errettung verdient. Der einzige Grund, wieso diese Leute im Himmel sind, ist, weil sie gewaschen sind im Blut des Lammes. Wenn du dich einst im Himmel wiederfindest, dann wirst du dort nicht sein aufgrund deiner Werke, aufgrund deiner Taten, sondern einzig und allein deshalb, weil du gewaschen bist durch das Blut des Lammes. Nicht unsere Werke, sondern das Werk Jesu. Nicht unser Mut, sondern der Mut Jesu und nicht unsere Kraft, sondern die Kraft des Blutes Jesu macht uns fähig, vor Gott zu stehen. Das ist unsere Identität. Nachdem Johannes gezeigt hat, dass die Märtyrer das Lamm anbeten und dass die Märtyrer einzig und allein aufgrund des Lammes im Himmel sein werden, fährt er fort aufzuzeigen, wie der glückselige Zustand dieser Überwinder sein wird. Das ist der dritte Punkt, die dritte Information, die Glückseligkeit der Überwinder, Verse 15 bis 17. Die Glückseligkeit der Überwinder. Hier heißt es, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Dieser Text zeigt uns die Glückseligkeit all derer, die im Glauben an Jesus Christus sterben. Nicht nur der Überwinder, sondern all derer, die im Glauben an Jesus Christus sterben. Und hier werden uns drei besondere Bereiche aufgezeigt der Glückseligkeit der Erlösten. Erstens, sie genießen die herrliche Gegenwart Gottes. Zweitens, sie sind auf ewig befreit von irdischen Qualen. Und drittens, sie werden auf ewig von dem Lamm geleitet und versorgt werden. Erstens, Vers 15, sie werden in der Gegenwart Gottes sein. Sie dienen, sie sind vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie sind vor dem Thron Gottes, sie sind in seinem Tempel. Das heißt, sie sind in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und dann heißt es hier noch dazu, und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Und dieses Wort Zelt begegnet uns sowohl im Alten Testament als auch zu Lebzeiten von Jesus, aber auch am Ende der Offenbarung. Und das bedeutet, Gott ist mitten unter uns. Das Zelt der Zusammenkunft beim Volke Israel. Es beschreibt, dass Gott inmitten seines Volkes wohnt, Gemeinschaft hat mit seinem Volk. Das Zelt der Zusammenkunft. Ist euch aufgefallen, wenn wir das Johannesevangelium lesen? Johannes, lass uns ganz kurz Johannes Kapitel 1, Vers 14 aufschlagen. Von der Menschwerdung Jesu, Johannes 1, Vers 14. Dort lesen wir, und das Wort ist Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort wohnte bedeutet zeltete. Das Wort, der ewige Gott, wurde Fleisch und er zeltete mitten unter uns. So wie Gott in der Stiftshütte bei seinem Volk wohnte, so wurde Gott in Jesus Christus Mensch und wohnte auf dieser Erde inmitten seines Volkes. Er zeltete unter seinem Volk. Und am Ende der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3, lesen wir vom neuen Himmel und der neuen Erde, vom neuen Jerusalem. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen zelten und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott war im Alten Testament durch die Stiftshütte, zur Zeit Jesu durch Jesus Christus selbst und in der Ewigkeit mitten unter seinem Volk. Das heißt, was die Glückseligkeit, die Erlösten, die Überwinden und wir alle einst genießen werden, wir werden in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes sein, aber nicht nur das, Gott selbst wird in unserer Mitte sein. Er wird in unserer Mitte wohnen. Er wird Gemeinschaft mit uns haben. Wir werden Gemeinschaft mit ihm haben in alle Ewigkeit. Das, was wir jetzt schon in gewisser Weise erfahren, begrenzt, werden wir dann in der Ewigkeit unbegrenzt und vollumfänglich genießen. Hat Jesus uns nicht versprochen, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen? Wissen wir nicht, dass er durch seinen Geist mitten unter uns wohnt? Das heißt, das, was wir in der Ewigkeit erfahren werden, dürfen wir jetzt schon genießen als Gläubige. Er wohnt, er zeltet mitten unter uns. Aber hier, Vers 15, diesen Zustand haben wir noch nicht erreicht. Diese vollkommene Gemeinschaft, diese barrierefreie Gemeinschaft, diese sündlose, vollkommene, herrliche Gemeinschaft mit Gott werden wir dann erleben. Als zweites, wir werden frei von irdischen Qualen sein. Vers 16, sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Diese Worte sind 1:1 fast wörtlich aus Jesaja Kapitel 49, Vers 10 zitiert, wo uns über das tausendjährige Friedensreich des Messias berichtet wird, wo er beschreiben wird, dass in diesem Reich, wo Christus herrschen wird, weder Sonne die Hitze uns drängen wird, noch werden wir dürsten, noch wird irgendetwas Schlimmes uns passieren. Und diese Verheißung gilt auch für die Ewigkeit. Im neuen Himmel und der neuen Erde, in der Gegenwart Gottes. Wir werden befreit sein von jeglicher irdischen Qual. Das, was uns jetzt so oft zusetzt, das Alter, die Sorgen, die Probleme, vielleicht die Hitze der Verfolgung in manchen Ländern, der Druck, der immer mehr aufkommt, all das wird vergessen sein, all das wird vorbei sein. Wieso? Weil wir inmitten dessen sind, der heilig und vollkommen ist. Und er wird uns weiden und leiten. Das ist die dritte Glückseligkeit, Vers 17. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Diese Verse erinnern uns in gewisser Weise an einen Hirten, nicht wahr? Und vor allem an Psalm 23, wo es über den guten Hirten heißt, er führt mich zu frischen Wassern, er erquickt meine Seele. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn immer da. Das ist der gute Hirte. Das ist, was wir auf dieser Erde schon erleben. Das ist, wie Christus uns führt mit seinem Stecken, mit seinem Stab. Er führt uns immer wieder zu frischen Wassern. Er führt uns immer wieder zu grünen Auen. Er erquickt immer wieder unsere Seele. Und er deckt immer wieder neu den Tisch im Angesicht unseres Feindes. Und wir erleben immer wieder neu, wie unser Becher überfließt aufgrund seiner Gnade. Und wir erleben immer wieder neu, wie seine Güte und Huld uns folgen. Aber wir erleben auch Niederschläge, Traurigkeit, Angst und Sorge auf dieser Erde. Aber hier, in der Ewigkeit, da werden wir das in einem vollkommenen Maße erfahren, was David damals und wir heute in einem begrenzten Maße erleben. Seine Führung, seine Leitung, seine Güte und seine Gnade. Er führt uns zu Quellen der Wasser des Lebens, bedeutet, er lässt uns Anteil haben am ewigen Leben. Er gibt uns zu trinken von dem Wasser des ewigen Lebens. Wir werden in alle Ewigkeit Anteil haben an Christus. Wir werden in alle Ewigkeit Anteil haben an dem ewigen Leben. Und das Abwischen jeder Träne von ihren Augen beschreibt ein Zustand der ewigen Freude beziehungsweise die Abwesenheit jeglichen Leids in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, durch welche Not und durch welches Leid diese Überwinder gehen müssen. Ich weiß, dass die Märtyrer in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte und auch schon die Propheten davor durch großes Leid gehen mussten. Dass sie gequält und gepeinigt und gefoltert und gemartert wurden aufs Übelste. Und hier werden sie die Glückseligkeit erleben. Hier werden sie den Lohn ernten. Hier empfangen sie Gnade über Gnade in alle Ewigkeit. Und ich weiß nicht, zu was Gott dich und mich noch berufen oder uns berufen hat. Aber wir dürfen auf diese herrliche Zukunft blicken. Egal, was uns jetzt bedrückt, ob es kleine Dinge sind in der Familie, ob es große Dinge sind im Umbruch in der Gesellschaft und in der Welt. Egal, wie groß die Last ist und egal, wie groß die Last sein wird. Wir haben eine herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Und deswegen können wir aufgrund von diesem Text ermutigt werden, laut Römer 8, Vers 18, mit Paulus gemeinsam zu sagen, die Leiden der Jetztzeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die einst an uns offenbart werden soll. Lasst uns auf die Herrlichkeit blicken, die auf uns wartet. Lasst uns wegschauen von den irdischen Sorgen und den irdischen Problemen und hin zu der Herrlichkeit, die uns bereit steht. Darauf schauen, dass Gott selbst sein Zelt über dich und über mich aufrichten wird und dass Christus, unser Lamm, uns weiden wird. Lasst uns jetzt schon die Herrschaft von Christus anerkennen in unserem Leben, in jedem Bereich. Ja, wir haben uns bekehrt und wir wurden gewaschen durch sein Blut. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal unser eigener Herr immer noch sein wollen? Hier sehen wir, wie sie durch die Palmenzweige die Herrschaft Christi vollkommen anerkennen. Lasst uns sie auch jetzt in jedem Bereich unseres Lebens anerkennen und Buße tun in den Bereichen, wo wir noch versuchen, aus eigener Kraft unseren eigenen Weg zu gehen. Und lasst uns immer mehr seine Gerechtigkeit suchen. Auch wenn wir ein für alle Mal durch die Wiedergeburt gewaschen wurden durch sein Blut, so lasst uns danach trachten, jeden Tag aufs Neue, nicht auf unsere Werke zu bauen, nicht auf unsere Kraft zu bauen, sondern auf seine Gnade allein. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 9, dass er nicht seine Gerechtigkeit sucht, die durch das Gesetz kommt, sondern die, die durch den Glauben kommt. Paulus war schon gerechtfertigt. Paulus war schon gewaschen durch das Blut des Lammes. Und er sagt trotzdem in gewisser Weise, mein Fleisch und ich, wir stehen jeden Tag in diesem Kampf, irgendetwas zu tun und dadurch unsere Gerechtigkeit zu erwerben vor Gott. Nein, ich suche jeden Tag aufs Neue nicht meine Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt, sondern die, die durch den Glauben kommt. Und so lasst uns auch heute und morgen und jeden Tag, solange wir leben, unsere Gerechtigkeit in Christus suchen, unser Glauben auf ihn setzen und für ihn leben, solange wir leben. Auf dass wir einst uns hier wiederfinden, alle gemeinsam, vor dem Thron und vor dem Lamm, mit Palmzweigen in den Händen und weißen Gewändern. Amen.